Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah. Oh.
Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Mit dem Fahrrad in Berlin und Umgebung. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Touren, Trends, Service, Verkehrswende. Wo Radausflüge am schönsten sind. Welches Zubehör dazugehört. Wie die Inspektion gelingt. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, die Mutmacher. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein lieber Mann.
Hajo Schumacher.
Und
wir haben uns nicht darauf geeinigt, wer weitermacht. Wir grüßen ganz herzlich zu einer kombinierten Feiertags- und Wochenendfolge. Der 1. Mai, kannst du dich erinnern, wie war das früher, als die Welt noch in Ordnung war?
Oh, da waren schwere Tanzveranstaltungen angesagt. Ich glaube, meine Eltern haben sich sogar auf dem 1. Mai bei einer Tanzveranstaltung kennengelernt.
Ja, das hat so viel von Energie und das Jahr, die Sonne, der Sommer, alles kommt und jetzt ist alles ganz, ganz fürchterlich.
Ich habe immer Lindenblüten in der Nase, wenn ich am 1. Mai denke.
Ich habe mehr so Bierdunst in der Nase, wenn ich an den 1. Aber es wurde echt viel getanzt und geschwurft. Das fällt dieses Jahr ein ganz klein bisschen aus und darum wollen wir uns kümmern in dieser Folge. Es ist eine komische Stimmung im Land, ne?
Ja.
Also Impfscham, Impfneid, Impfwut, überall hat man
aber
das
auch Aufbruch.
Hast du das Gefühl?
Ja.
Erzähl.
Ich hatte ja das große Glück, dass ich diese Woche geimpft worden bin, also meine erste Impfung bekommen habe. Und als ich da in die Praxis kam, ich habe gedacht, es gibt es ja gar nicht, dass ich mich jemals auf Impfen freuen könnte. Habe ich aber und dementsprechend habe ich natürlich auch ein bisschen hin und her rumgeguckt. Und die Leute, die da waren mit mir, die auch geimpft wurden, die waren alle super gut drauf und so quasi gepfeif. Und die Ärztin sagte auch zu mir, sie hat das noch nie erlebt. Die Leute sind voller Dankbarkeit und hätten sie fast umarmt und irgendwer hat Blumen mitgebracht. Also, und ich habe tatsächlich auch im Frauennetzwerk gab es auch dazu einige, die sagten, endlich raus aus der Ohnmacht, endlich wieder so ein Gefühl von Perspektive. Also ich nehmen das auch als Aufbruch wahr.
Ja, und diesen Stimmungswandel, den würde ich so gern irgendwie dem ganzen Land, wenn ich was zu sagen hätte, so verordnen.
Mhm.
Ich habe diese Woche festgestellt, also meine Hauptinformationsquelle Spiegel Online, ich lese bei Margarete Stochowski so, ach, die Impfscham und der Impfneid und Sascha Lobo dreht nochmal völlig durch, wie schrecklich alles ist. Und genau in dieser Woche kriege ich 3 Impfangebote und zwar völlig legal.
Ja.
Ein Fernsehsender sagt mir, hey, wir haben hier von der Bundeswehr einen Haufen Dosen gekriegt, willst du nicht Astra? Mein Urologe, ne? Liebe ältere Herren, das hier ist ein Service-Tweet, geht einfach einmal im Jahr zur Vorsorge, zur großen Hafenrundfahrt, dann kriegt ihr von eurem Urologen vielleicht einen Anruf, hey, komm vorbei, wir haben da was. Über 1 Million Menschen an einem Tag geimpft.
Ja.
Ich finde, alles das, was wir im Januar, Februar über Impfdesaster und Chaos erzählt haben, das ist vorbei. Es geht nach vorne, oder?
Ja, ich bin absolut bei dir.
Hier ganz schnell ein Hinweis in eigener Sache. Wer diesen Podcast unterstützen will, wer Teil der Community, der Wir-Mutmacher werden will, es gibt die Plattform steady.fm. Steady wie ready mit steady.fm. Und wenn man dann noch einen Schrägstrich und wir dahinter setzt, dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr uns fördern könnt mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Wir freuen uns sehr und versuchen immer unserer Steady-Community ein paar Goodies zu bieten. Mal eine Bücherverlosung, mal ein Cocktail bei Günther und mal ein Zoom-Hangout. Wir freuen uns über jeden und jede, die dabei sind. Vielen Dank. Und dazu noch was anderes, wo wir gerade aktuell sind. Auch der Spruch des Bundesverfassungsgerichtes, dieser Bescheid, den Fridays for Future Aktivisten Recht zu geben, dass das Klimaschutzgesetz dieser Bundesregierung nicht gut genug ist, weil es die Freiheiten künftiger Generationen praktisch einschränkt, weil wir Boomer uns zu viel von unserem CO2-Verschmutzungsrecht praktisch rausnehmen. Auch das zeigt doch, dass dieses Land funktioniert.
Ja.
Die Politik kommt nicht durch damit mit Gesetzen, die nicht grundgesetzfest sind. Und Jan-Josef Liefers, wir erinnern uns alle an diese, naja, man kann darüber streiten, diese Aktion alles dicht machen, hat sich in der Zeit mit Jens Spahn über genau diese Themen Pressefreiheit und so weiter gestritten. Wo ist denn da jetzt eigentlich die Meinungsdiktatur? Der darf doch sagen, was er will.
Ja, bin ich sofort bei dir.
Weißt du, in dieser Perspektivwechsel, lass uns doch mal auf das Positive gucken, ja, 1,1 Millionen geimpfte Menschen an einem Tag und gleichzeitig in Indien hast du an 3 Tagen so viel Neuinfizierte, wie wir impfen an einem Tag. Also hey, das ist doch alles nicht so schrecklich.
Nee, bin ich auch bei dir, wobei ich auch einen Artikel gelesen hatte, wo es darum ging, wir diskutieren ja im Moment über die Freiheiten für Geimpfte und ob das überhaupt fair ist, wenn vor allem Ältere, oder sagen wir vielleicht sogar Boomer, im also Moment wir genau, weil dieses Land ja letztendlich auch von Boomern regiert wird. Ja?
Ja.
Also die werden geimpft und die kriegen dann mehr Freiheiten und ja, wie findest du das? Also wie findest du das aus dem Blickwinkel eines Perspektivwechsel jungen Menschen?
Ich freue mich für jeden, der geimpft ist. Es gibt keine guten oder schlechten Geimpften, sondern es gibt nur Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Und wer nicht geimpft ist, ist ein Einfallstor für dieses Virus.
Genau, und schafft womöglich mehr Mutationen.
So, und vor allen Dingen auch wieder Neuinfektionen. Insofern heißt es doch erstmal grundsätzlich, es ist wurscht, wer geimpft wird, solange wir so schnell es geht. BioNTech hat jetzt den Impfstoff für ab 12-Jährige in Aussicht gestellt, also auch das sehr positiv.
Ja.
Und natürlich ist diese Fairnessfrage angebracht. Auf der anderen Seite stelle ich da mal dagegen eine gewisse, ich sag mal, Geduldsethik. Ja, diese Fairness-Debatte ist in 2, 3, 4 Wochen wahrscheinlich erledigt, weil wir dann alle ein Impfangebot haben.
Ja.
Und ja, es ist ein bisschen unfair, das ist auch so, was weiß ich, wenn es um Rammstein-Karten geht, die sind auch immer innerhalb von 3 Minuten ausverkauft. Das ist auch unfair, ja, wenn sich da jemand anders schneller in der Reihenfolge bewegt als ich.
Ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe jetzt so mit mehreren älteren Menschen oder habe da zumindest von gehört, dass die zum Beispiel super glücklich sind, dass sie wieder Familie treffen können und dass sie ganz entspannt sein können. Und das war auch etwas, was ich so festgestellt habe an mir, als ich nach dem Impfen aus der Praxis kam, dass ich wirklich dachte, hey, jetzt bin ich nicht mehr so ansteckend womöglich. Also ich habe ja im Moment nicht Corona, aber und dieses wieder Aufleben und vor allen Dingen auch gerade unsere ältere Bevölkerung, und das war ja diese, darüber hat man sich ja auch gestritten, über die Priorisierung. Ich finde es einfach völlig richtig und okay, dass die alle oder viele schon geimpft sind und ihre Familien wiedersehen können.
Das ist das eine und das andere. Der Ethikrat redet immer von Impfrechten, also wer ist dran. Aber ich finde auch das Thema Impfpflicht ist nicht ganz unwichtig, ja, weil Impfen ist ein sozialer Akt. Ich impfe nicht nur mich, sondern ich sorge auch für die ganze Gruppe.
Ja.
Und hier in Berlin in der Morgenpost stand es diese Woche, 1,9 Millionen Impfeinladungen sind raus. Das heißt, für die Hälfte der städtischen Bevölkerung ist ein Impfangebot gemacht worden. Aber nur 1,2 Millionen haben überhaupt geantwortet, haben darauf reagiert. Und da denke ich mir auch, hey, das sind 700.000 Menschen, die diese Impfchance nicht wahrnehmen oder auf jeden Fall nicht dringend wahrnehmen. Die warten vielleicht, dass sie kein Astra kriegen oder so. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das heißt, es gibt auch Menschen, denen das offenbar gar nicht so wichtig ist. Und ich würde mich so freuen, wenn wir so Benehmenstugenden mal wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken würden, so anderen den Vortritt lassen, dankbar sein. Hey, ich freue mich total, dass du geimpft bist, auch wenn ich nicht geimpft bin. Ja, weil uns das allen ein besseres Gefühl vermittelt. Und insofern ist auch diese Fairness-Debatte unfair, ist irgendwas für mich, was so installiert ist in einem System. Aber diese Fairness, diese Unfairness, die im Moment, ja, in der Warteschlange ist immer einer hinten, das geht vorbei. Das legt sich. Insofern einmal tief durchatmen, einmal die sprießenden Blumen. Ich war einen ganzen Tag wandern diese Woche. Insofern bin ich so ein bisschen naturgeflasht. Du kennst das ja.
Ja, ich kenne das sehr gut.
Ich habe riesige Wiesen mit Schlüsselblumenfeldern. Sie haben gesagt, hey, Halleluja, wir leben noch. Wir haben diese Scheiße.
Wir können rausgehen, jetzt. Wir können uns das angucken.
Ja, und wir haben es jetzt so langsam. Ja, ich meine, wie häufig haben wir das schon gesagt? Licht ja. Aber das Licht am Ende des Tunnels ist nicht der entgegenkommende Zug.
Nee, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, das du da gerade aufmachst. Ich habe so eine Dokumentation gesehen, eine ARD-Dokumentation, die heißt Immun, die Geschichte des Impfens. Die fand ich sehr lehrreich, weil sie tatsächlich 1500 vor Christi anfängt. Kannst du dir vorstellen, warum?
Impfen damals?
In Indien, interessanterweise auch in Indien, hat man nämlich da schon versucht, mit der Blasenflüssigkeit von Pocken, die auf gesunde Menschen zu übertragen, damit die immunisiert werden. Das hat dann damals nicht funktioniert und letztendlich hat Europa erst oder England erst am 1. Juli 1796 die erste Impfung, in dem Fall Pockenimpfung, stattgefunden. Und das war ein englischer Arzt, das hat natürlich damals für sehr große Empörung gesorgt. Edward Channer hieß der und der hat einen kleinen Jungen geimpft, James Phipps. Und der Junge war dann tatsächlich danach immun und so, das war quasi so die Einführung der Pockenimpfung. Und das hieß dann natürlich übersetzt, der ist dann auch groß gefeiert worden, dass Gesundheitsverhältnisse eben auch planbar sind.
Sagen wir mal so, planbar in dem Moment, wo die meisten Menschen mitmachen. Und ich finde, da können wir uns auch mal so ein bisschen aus diesem Panikmodus befreien. Ich hatte diese Woche tatsächlich drei ernstzunehmende Menschen, die mir so zugewispert haben, so, hey, ich bin schon geimpft, aber nicht weiter sagen, ja. Das ist mir unangenehm. Dann denken alle, ne, also dieser Verdacht, meinen Mitmenschen gegenüber, dass die mir das Geimpftsein übel nehmen. Ja. Was ein komisches Menschenbild. Also ich glaube, wir müssen aus dem Panikmodus raus und wieder in so einen Freumodus rein. Ja,
super. Solidarität beim Impfen.
Ja, Impfsolidarität ist das eine, aber auch emotional so Impffreude. Ja, so Rückgewinnungsfreude. Und ich glaube, das ist das, was jetzt gerade psychologisch die große Herausforderung ist, dass wir aus diesem, ach du Schreck, überall lauert irgendwie das Verderben und das Virus und so weiter, dass wir aus diesem Angstmodus wieder öffnen, ne? Offenheit, Weite sind deine Begriffe und sagen, hey Leute, ne, der Horizont wird weiter, Möglichkeiten gibt's. Und natürlich kann ich nach Frankreich oder in die Schweiz starren, wo jetzt schon wieder mehr geöffnet wird. Und ich kann mich nochmal um Inzidenzen irgendwie rum, ey, haben wir die Debatten jetzt nicht alle 100 Mal geführt?
Ja, auch irgendwie satt, ne?
Ja, aber sowas von satt.
Mir fiel dazu noch ein, dass meine Großmutter ja tatsächlich auch Fleckfieber hatte. Und Fleckfieber war ja eine Krankheit, die man auch, also die so im Zweiten Weltkrieg sehr stark aufloderte. Und ich würde gerne ganz kurz mal so ihre Erinnerungen, die sie
unbedingt
aufgeschrieben hat, vorlesen. Mutter hatte nun ihren Frieden. Von ihren 8 Kindern war ich als einzige in ihren letzten Lebenstagen bei ihr. Als ich sie aus dem Lager holte, habe auch ich mich mit Fleckfieber infiziert. In den Advents- und Weihnachtstagen 1945 lag ich schwer krank danieder. Am 28. Dezember brachte mich meine Lieben in die Hagenstraße, wo eine provisorische Station des Martin-Luther-Krankenhaus im Grunewald eingerichtet war. Bewusstlos vom 28. Dezember bis zum 14. Januar 1946, auf 115 Pfund abgemagert, abgeschoben in eine Sterbekammer, aber ich starb nicht. Schwester Mechthild von Witzleben setzte sich für mich ein. Sie hat ja noch Puls und sie ist eine Ostpreußin. Diesem vornehmen Menschen, einer Cousine des Erwin von Witzleben, den Roland Freisler zum Tode verurteilte, verdanke ich mein Weiterleben. Die Sterberate bei Fleckfieber ist 90 von 100. Aller Haare verlustigt, mit Nekrose an beiden Füßen kehrte ich am 1. März 1946 zu meiner Familie zurück. Ja.
Also ich finde das extrem bewegend, weil da ist alles drin, ne?
Ja.
Also der unfassbare Volksgerichtshofrichter Freisler, Klammer auf, der noch DFB-Präsident Koch hat seinen Widersacher als Freisler bezeichnet. Ne? Das wird womöglich den aktuellen deutschen Fußballchef sein Amt kosten, und zwar völlig zu Recht. Und dann, ey, muss man überlegen, ja, Nekrose ist doch irgendwie so eine Hautgeschichte,
ja,
ne?
Genau,
an beiden Füßen. Auch nicht hübsch. Also was
das hat meine Großmutter auch tatsächlich bis zu ihrem Lebensende beschäftigt, diese Nachwirkungen dieser Erkrankung. Und ich glaube, die hätte sonst was drum gegeben, wenn sie das damals per Impfung nicht bekommen hätte.
Ja, und bei aller berechtigten Aufregung von Dingen, die schief laufen, aber jetzt mal so im historischen Vergleich, ey Mann, geht es uns gut.
Ja, und wie schnell auch, ne?
Ja, und gerade deswegen, wenn man es mal so ein bisschen einordnet mit anderen Seuchen, Impfungen oder Katastrophen, warum nicht ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Ruhe und vielleicht auch ein bisschen Distanz da reinbringen? Und ich habe es wieder festgestellt, ich war in dieser Woche, ja, anderthalb Tage habe ich mich ausgeklinkt. Mhm. Ich war draußen, ich war weg. Ich habe maximal wenig aufs Handy gestarrt. Und ich merke, was es einen Unterschied macht, ob ich hier zu Hause in meinem Kämmerchen sitze und praktisch die ganze Zeit online bin und jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auch rennt direkt bei mir über die Tastatur. Oder ich schaffe mal ein bisschen Abstand. Und deswegen ist mir auch dieser Feiertag und dieses Wochenende wichtig, so Detox, Detox, Detox.
Mhm. Kann man wirklich nicht genug sagen. Ja, ja. Bin ich absolut bei dir. Ich fand beim Fleckfieber nochmal ganz interessant, weil im Dritten Reich das ja auch wirklich benutzt worden ist. Ne? Weil das ist ja eigentlich, entsteht das ja durch so einen Mangel an Hygiene, also wird durch Läuse übertragen und wurde dann so ideologisch aufgeladen und tatsächlich so verlauster Ostjude. Also es gibt da so richtig Propagandafilme, das wird alles in dieser Dokumentation auch gezeigt. Und da ist mir dann auch nochmal so klar geworden, wie sehr das sich teilweise womöglich auch noch in den Köpfen heutzutage weiterträgt, ja. Weil wir haben ja die Verschwörungstheorien, und das ist etwas, was tatsächlich gerade in Pandemien und dann auch als man anfing zu impfen, das war so 1874, wurde Impfung zur Pflicht. Da hat der Staat also quasi in die Volksgesundheit eingegriffen, wenn du so willst. Da sind auch diese Verschwörungstheorien entstanden.
Darf ich ganz kurz dazwischen klugscheißen? Es heißt nicht Verschwörungstheorie, weil man damit die Verschwörung in den Rang einer wissenschaftlichen Theorie hebt.
Okay.
Das heißt Verschwörungserzählungen.
Ja, super. Danke.
Also ich finde das einen ganz wichtigen Hinweis, weil das Wort Theorie hat ja immer so ein bisschen was von, keine Ahnung, ne?
Ja,
da hat sich jemand was Kluges ausgedacht.
So ein Überbau, ne? So ein theoretischer. Mhm. Genau.
Sag mal, eines bewegt mich ja auch noch ein bisschen. Die Nicht-Geimpften oder auch die nicht geimpft werden wollen, beschweren sich zunehmend lauter darüber, dass sie ja doch zum Impfen gezwungen werden, wenn Geimpfte, / Infizierte, die es ausgestanden haben, also die eine natürliche Immunisierung haben, wenn die Dinge dürfen. Haben die Recht? Ist das ungerecht?
Hui, da stellst du wieder Fragen. Also mein gesundes Rechtsbewusstsein würde sagen, da werden unterschiedliche Maßstäbe zugrunde gelegt. Also bist du geimpft oder bist du nicht geimpft? Oder?
Ja, aber es ist ja eine freie Entscheidung dann irgendwann mal, bin ich geimpft oder nicht geimpft.
Genau.
Und wenn ich meinem Egoismus folge und sage, okay, meine Ängste, meine Sorgen, jetzt mal abgesehen davon, dass du keine gesundheitlichen Gründe hast, warum du nicht geimpft wirst, du hast sogar noch eine Auswahl bei den Impfstoffen, ne, Astra-Nebenwirkungen und so weiter. Wer sich freiwillig entscheidet, nicht geimpft werden zu wollen, entscheidet sich damit doch auch ein klein wenig dafür, nicht teilnehmen zu wollen.
Ja, stimmt. So würde ich das auch sehen.
Und sich impfen zu lassen bedeutet, einen kleinen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten,
genau.
Weil ich nicht mehr infektiös bin und andere anstecken kann. Und das wird mit Rechten oder mit einer Wiedererlangung der natürlichen Rechte belohnt. Mhm. Wenn ich das nicht tue, also meiner Impfpflicht, also meiner moralischen Impfpflicht nicht nachkomme, kann ich mich doch eigentlich nicht beschweren, dass ich als potenzielles Virenmutterschiff jetzt auch auf ein Konzert oder ins Theater gehe.
Ja, die Bundesjustizministerin hat ja, glaube ich, gesagt, dass die Menschen, die geimpft sind, dass man denen nicht mehr Freiheitsrechte entziehen kann, weil sie ja letztendlich von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht.
Genau.
Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
Wo du gerade bei der Bundesregierung bist, ich hatte Gelegenheit diese Woche mit einem Repräsentanten dieser Bundesregierung ein bisschen länger zu reden. Und es ging um ein sehr spannendes Thema, nämlich diese Zwischenphase. Mhm. Wir haben jetzt, ich sag mal so gut 25% einmalig geimpft. Das ist schon ganz gut.
Ja.
Und jetzt wächst natürlich der Druck, ne? Wiedererlangung der Rechte, Freizügigkeit und so weiter. Mhm. Das heißt aber, wir steuern fast sehenden Auges in eine fast anarchische Phase rein. Irgendwann, und davor haben Sie richtig Schiss in der Bundesregierung, kommt so der Moment des Kontrollverlustes. Dann fliegt so bam, der Korken aus der Flasche. Mhm. Du merkst, die Leute, gerade auch die jungen Leute, die noch nicht geimpft sind, sind hungrig. Das Wetter wird besser. Sie werden sich draußen treffen. Sie werden wieder knutschen, aus der gleichen Flasche trinken. Und. Mhm. Das heißt, es gibt tatsächlich die Gefahr noch einer kleinen, aber sehr heftigen vierten Welle.
Ach ja, ja.
Naja, weißt du, wir, die Älteren sind alle geimpft, die Jüngeren noch nicht. Die sehen aber, wow, es geht wieder los. Die Polizei kann natürlich nicht jeden Park und rund um die Uhr alles Mögliche kontrollieren. Mhm. Deswegen versucht die Politik jetzt, deswegen auch noch keine Öffnung wie in Frankreich oder in der Schweiz, diese anarchische Phase, die auf jeden Fall kommen wird, die so lange wie möglich rauszuschieben, ja, und so schnell und so viel zu impfen, wie es irgend geht. Mhm. Und da habe ich tatsächlich ein richtiges Problem auch mit dieser Gesellschaft. Ich glaube, dass wir die Menschen, die nicht das Privileg haben wie wir, die jeden Tag bestens informiert sind, sich austauschen mit ihren Ärzten, vielleicht auch anders reden.
Auch hier entsprechende Ärzte in der Nähe haben, ne? Damit fängt es ja schon
so
an.
Und es gibt halt in diesem Land auch ganz viele, die sehr fleißig arbeiten und Steuern zahlen, aber die nicht so gut Deutsch können, die diesen... Naja, es ist ja doch ein bisschen kompliziertes Thema mit der Impferei. Wie geht das alles? Wie muss ich meinen Impfcode einsetzen? Wie bewerbe ich mich überhaupt über einen Impftermin? Und ich glaube, da haben wir tatsächlich als Gesellschaft, auch da wieder die Corona gleich Brennglas-These, einige Sachen vermissen lassen. Also, haben wir das wirklich in allen Sprachen, in leichtem, verständlichen Deutsch übertragen? Sind diese ganzen Abläufe, die zum Impfen führen, tatsächlich für jeden und jede verständlich in diesem Lande? Müssen wir nicht die mobilen Impfteams, ich sage jetzt einfach mal plakativ, in Neukölln auf den Marktplatz stellen und sagen, komm hier, scheiß drauf, ob du einen Code hast oder nicht, ich hau dir das Ding in den Arm und fertig.
Ja.
Ne, also viel niedrigschwelliger zu impfen, nicht erst groß Internettermin oder sowas.
Nee, diese Internettermine sind ja auch schrecklich. Also wenn ich jetzt nicht eine Hausärztin gehabt hätte, die mich auf dem Zettel hat, dann wäre ich auch erst im Juni geimpft worden.
So, und ich finde auch jeder Geimpfte, jede Geimpfte hat vielleicht auch das Recht mit seinem Impfoptimismus, die vielleicht noch nicht so ganz sicher sind, soll ich oder nicht, denen einfach auch zu erzählen, hey, genauso wie du, ne? War eine super Stimmung, ging ganz schnell, hat gar nicht wehgetan.
Nee, und ich hatte auch keine Nebenwirkungen.
Oder keine Nebenwirkungen.
Mal Fieber oder irgendwas, nichts.
Das heißt, es gibt für mich wirklich so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch gerade der Geimpften, möglichst viele Nicht-Geimpfte mitzunehmen und denen zu sagen, hey Leute, das ist nicht schlimm, ihr tut was für uns alle. Also das, so eine Impfeuphorie würde mich freuen.
Ja, aber das, was da natürlich hintersteckt, ist das Vertrauen. Ja? Und also Vertrauen ist ein wirklich hohes Gut und es setzt natürlich auch immer voraus, du bist irgendwie doch ein bisschen in der Ungewissheit und auch in einer akzeptierten Verletzlichkeit. Ne? Wenn ich sage, also weil ich kann nachvollziehen, dass jemand sagt, ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil die Impfstoffe sind ja noch nicht lange erprobt oder sowas. Und du begibst dich natürlich in dem Moment, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt zu meiner Hausärztin und lasse mich impfen, auch in das Vertrauen, dass das schon alles richtig ist, dass du den richtigen Impfstoff kriegst. Also irgendwo habe ich neulich gelesen, da haben sie was, keine Ahnung. Salzlauge, ne?
Ja, es werden Impfdosen weggekippt. Mhm. Hast du das mitgekriegt?
Ja, das also ist in Hamburg vielen, oder so, ne?
Naja, in vielen Fläschchen sind noch Reste drin. Also du darfst aus einer 6-Dosen-Portionsflasche BioNTech, darfst du nur 5 rausziehen. Mhm. Und ich glaube, bei Astra sind eigentlich 12 drin, aber man darf nur 10 rausziehen.
Oh ja.
Das heißt, in Summe wird ganz viel weggeschmissen. Mhm. Das ist natürlich alles nicht zu Ende gedacht. Das könnte man effektiver machen, das könnte man schneller machen. Ja, richtig. Aber trotzdem, lasst uns nicht auf diese negativen Effekte gucken. Die gibt es und ich glaube, dass alle bereit sind und auch bewusst sind, die ein- oder abzustellen. Mhm. Und ich kenne einige Mediziner, die würden aus einer 12-Dosen-Flasche auch 12 Dosen rausziehen. Egal. Ja, also da bist du ja dann mit dem Eid des Hippokrates richtig in Konflikt, wenn du Menschenleben retten willst. Aber das nochmal zu deinem Vertrauen. Mhm. Ja, ich muss dem Impfstoff vertrauen. Ja, ich muss den Ärztinnen und Ärzten vertrauen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt 15 Monate in wirklich großer Panik um meine Frau, um mein Kind, um mich selber zugebracht. Dagegen ist doch dieses bisschen Vertrauen in die Impfung eigentlich ein kleiner Schritt. Wenn ich mir angucke, wie gefangen wir die letzten Monate waren.
Das sagst du jetzt als jemand, der Impfpro ist. Nennt man das so? Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du eben Impfskeptiker bist, dann fehlt dir genau dieses Vertrauen. Und das ist ja die zweite Frage. Die eine Frage ist, okay, wir haben ganz viele Leute, die lassen sich impfen und wollen geimpft werden. Aber wie gesagt, was machen wir denn mit denen, die es nicht wollen, die da skeptisch sind, die bestimmte Werte, das ist nämlich meistens ein Wertekonflikt. Und Werte ist etwas, was wir schon sehr, sehr früh lernen, wenn wir auf der Welt sind. Mhm. Und etwas, was sehr, sehr tief sitzt, was auch sehr häufig mit Glaubenssätzen einhergeht.
Aber jetzt sag mir doch mal, was ist das für ein Wertekonstrukt der Impfskeptiker? Also was sind das für Werte, die für die wichtiger sind als...
Na, es gibt ja bei den Impfskeptikern oder Impfverweigerern gibt es ja immer auch diesen Satz, die Natur wird es schon richten.
Mhm. Das ist ein Glaubenssatz.
Das ist... Könnte man als Glaubenssatz sagen, man könnte auch sagen, okay, der Mensch besteht eben nicht nur aus Kultur, sondern auch ist auch ein Naturwesen. Ne? Mhm. Also er ist irgendwie beides. Und dann konkurrieren eben so wissenschaftliche Fakten mit diesen Werten so von wegen, das ist alles nicht mehr natürlich, wir tun uns da chemische Dinge an, die man nicht steuern kann. Und das ist übrigens eine alte Debatte, ne? Das gab es schon mit den ersten Impfungen, dass Menschen gesagt haben, ich werde da plötzlich mit Kolibakterien oder weiß ich nicht infiziert, also werde ich ja irgendwie krank gemacht und ja, wie gesagt, die Verschwörungserzählungen kochen dann eben auch.
Aber die entscheidende Frage ist, wie viel davon müssen wir komplett ernst nehmen und berücksichtigen? Interessanterweise auf den Gedanken bin ich bestimmt nicht als Erster gekommen, aber die Parallelen zum Klima, gerade auch im Zusammenhang mit dem Bundesverfassungsgerichtsentscheid diese Woche zum Klimaschutzgesetz, finde ich frappierend, weil Klima ist wie Corona eine globale Bedrohung. Mhm. Und es gibt Klima... Ja, Leugner, aber auch Klimaskeptiker, die sagen, naja, das mit dem Klima, das Wetter war doch immer so ein bisschen unberechenbar. Ja, wir hatten auch schon mal eine Warmzeit und das ist doch alles total Quatsch mit dem menschengemachten Klimawandel. Die überwiegende Zahl der Wissenschaftler sagt, nein, hier tut sich etwas, es gibt menschengemachten Klimawandel. Mhm. So, und die überwiegende Zahl der Virusexperten sagen auch, Impfen hilft. Ja. Das individuelle Risiko ist im Vergleich zum Nutzen für die ganze Gesellschaft
ganz, ganz klein übrigens.
Ganz, ganz klein. Und das ist doch eine ganz ähnliche Konstellation. Und die Frage für so eine Gesellschaft lautet, wie viel dieser Skeptiker muss man mitnehmen? Wie viel kann man überhaupt mitnehmen? Und das wäre für mich eine Frage an dich als Psychologin, wenn jemand diese Glaubenssätze, diese Werte hat als Impfgegner, kriegt man die mit Argumenten weg oder sind die so stark, dass du immer eine Grundmenge von Skeptikern haben wirst?
Also ich bin sicher, es wird immer eine Grundmenge geben. Das zeigt sich eben auch schon in dieser sehr lange Impfgeschichte, die wir haben. Und wenn aber Misstrauen da ist, ne, und das ist ja das, dann ist sicherlich das Beste nach wie vor offen darüber zu sprechen, also auch über die Sorgen und das ernst zu nehmen und auch mal rauszufinden, warum dieser Mensch denn eigentlich nicht vertrauen kann, also was da ist. Und da hat die Politik tatsächlich auch einen kleinen Anteil. Es gibt nämlich vom Max-Planck-Bildungsinstitut hier in Berlin von Odette Wegwart eine Studie und da ist ganz klar, die Deutschen wünschen sich transparentere Kommunikation und das vor allen Dingen bei Prognosen, die Unsicherheiten auch durchmachen. Das, was die Politik uns ja hier immer versucht zu erzählen, ist irgendwie, wir haben das alles im Griff und dann sehen wir hinterher, nö, so ganz im Griff hatten sie es nicht. Und es ist tatsächlich, je besser ich informiert bin, ja, und eben auch über Prognosen und Unsicherheit, was Wissenschaft und Professor Drosten im Übrigen andauernd ja auch wieder macht, indem er sagt, okay, wir haben da noch nicht absolute Klarheit und da ändern sich auch die Einschätzungen. Mhm. Das ist Wissenschaft, ja. Wir sind ja auch so ein bisschen alle so ein bisschen mehr Wissenschaftler geworden. Das ist wiederum auch ein Ansporn für Menschen, Lockdown-Maßnahmen oder auch Impfmaßnahmen zu unterstützen.
Aber da bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wie groß ist eigentlich auch eine Hohlschuld des Einzelnen. Mhm. Viele Menschen, die Transparenz wünschen, sind manchmal gar nicht willens, sich Informationen zu besorgen. Ja. Weil es gibt wahnsinnig viele Informationen.
Ja.
Guck auf die Website des Robert-Koch-Instituts, guck aufs Bundesgesundheitsamt. Und selbst wenn ich das nicht glaube, dann nehmen irgendwelche anderen. Also gerade durch das Internet haben wir so viel Information und so viel Transparenz wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Das bedeutet für mich aber auch, der mündige Bürger, die mündige Bürgerin als Idealbild schreit nicht immer nur hier Full Service, bring mir Transparenz, Staat, sondern besorgt sich auch Transparenz. Und da möchte ich einfach mal so Leute wie Wolfgang oder Werner aus unserer Community loben. Ich finde das total super. Jungs, was ihr mich bombardiert, und zwar im besten Sinne mit interessanten Erkenntnissen, Interviews, und zwar jetzt nicht dogmatisch, sondern einfach um die ganze Breite zu zeigen. Und diese beiden, sorry, älteren Herren leben aber mustergültig vor wie so eine Hohlschuld erfüllt wird. Mhm. Die machen sich kundig. Es ist alles da. Es wird doch nichts verschleiert. Oder hast du das Gefühl, dass die Politik uns irgendetwas vorenthält als Information?
Nö, und ich bin da voll bei dir, dass ich als mündige Bürgerin ja auch entscheiden kann, wie viel Information möchte ich und wann habe ich vielleicht auch einen Overload. Ich glaube, Jan-Josef Liefers hat das auch gesagt in seinem Interview da in der Zeit, ne, dass er irgendwann so in so einem Overload, weil permanent Informationen er sich selber reingeholt hat. Ne?
Aber guck mal, da haben wir da nicht einen Widerspruch. Ich verlange immer mehr Transparenz und Meinungsfreiheit, verzichte aber darauf, meine Rechte wahrzunehmen.
Ja,
ich verstehe die Müdigkeit. Ich habe sie auch. Mhm. Ja, ich sage ja auch manchmal so Detox oder sowas. Mhm. Aber was ich nochmal spannend finde und das vielleicht zum Schluss dieser zwei Dinge. Das erste, Erfahrung. Das ist nur so ein Gedanke, der mir diese Woche gekommen ist. Annalena Baerbock wird ja immer vorgeworfen, sie hat keine Erfahrung.
Ja, und sie hat zwei Kinder, wird ihr auch vorgeworfen.
Ja, irgendjemand sagte, der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, wie macht der das eigentlich mit seiner Familie? So ein Job wie Bundesliga-Trainer sein. Und der ist auch erst Anfang 30, ne?
Ja.
Oder hier unser Füchse-Trainer, Jaron Sievert, der 26 oder 27, hat auch keine Erfahrung, ja, trainiert eine Bundesliga-Mannschaft. Ja. So, und die geballte Erfahrung der großen Koalition von Ministern wie Altmaier und Scholz und Merkel und Scheuer-Andi und wie auch immer, die bauen ein Klimaschutzgesetz, was nicht mal Karlsruhe in der ersten Instanz überlebt. Mhm. Ja? Und da sage ich mir, ist Erfahrung eigentlich wirklich so ein Wert an sich oder schlägt Erfahrung nicht auch manchmal in so eine Art von Routine, Gewohnheit und auch alles nicht so wichtig?
Komfortzone, kannst du auch dazu sagen.
Genau, also ist mangelnde Erfahrung, siehe Luisa Neubauer, nicht vielleicht sogar was Positives, weil die jungen Menschen viel neugieriger sind, die holen sich Expertise, die holen sich Verfassungsrechtler.
Die sind noch in der Weite.
So, die sind noch in der Weite und vielleicht ein Lob der Unerfahrenheit?
Ja.
Macht Sex unerfahren nicht auch viel mehr Spaß?
Das weiß ich nicht.
Okay. Wir kommen hier aber auch von Hölzken auf Stöcksken.
Das stimmt.
Aber jetzt nochmal zu Klima und Corona. Das finde ich das so Spannende an dieser Corona-Krise. Wir können ein Infektionsschutzgesetz so gestalten, dass wir hier sofort Maßnahmen ergreifen, wenn irgendwelche Werte überschritten werden. Mhm. Warum können wir das nicht auch fürs Klima machen?
Ja,
warum können wir nicht
sagen? Ich bin voll bei dir, du weißt das.
Wie diese Fahrverbote in der Innenstadt. Du sagst, wenn irgendwann Feinstaub zu hoch ist, zack, wird nicht mehr gefahren.
Ja.
Wenn der CO2-Ausstoß, wenn wir als Deutsche unseren Jahres-CO2-Ausstoß überschritten haben, dann wird halt nicht mehr Auto gefahren. Muss sich halt jeder überlegen, ob er schon im Januar seine Autokilometer verballert.
Ja, aber weißt du, wo du da bist? Du bist da eigentlich schon in der Zukunft Naja, nach Corona kann man ja nicht sagen, weil Corona werden wir wahrscheinlich immer, werden wir jetzt ab jetzt immer behalten, weil es wird sich nicht ganz aus der Welt mehr ändern.
Damit oder zu leben.
Zumindest, ja, genau. Aber was bedeutet das dann eben auch für die Wirtschaft? Ne? Dann,
entschuldige mal bitte, alles, was ich an Wirtschaftsexperten höre, Friedrich Merz ist übrigens kein Wirtschaftsexperte, sondern nur Jurist, weise ich immer mal wieder drauf hin. Mhm. Der hat noch nie in seinem Leben Wirtschaftsunternehmen geleitet oder auch politisch da irgendwo gearbeitet. Die Wirtschaft ist doch überraschend gut, also die große Wirtschaft, überraschend gut aus der Krise gekommen.
Was meinst du damit jetzt, Lufthansa oder was?
Nee, ich meine damit zum Beispiel Automobilhersteller, die ganze Medizinwirtschaft.
Ja, eben die
Wirtschaft.
Großen, aber was macht der Mittelstand?
Der Mittelstand, der ist auch noch ganz gut da durchgekommen. Ich rede von den ganzen Kleinen. Mhm. Ich rede von den Kneipen und Buchläden und Einzelhändlern und alle die, denen es wirklich dreckig geht. Aber das ist dann auch bitte ein klein wenig, wir haben mit Günther Windhorst ja drüber gesprochen, ja, jetzt am Mittwoch mit unserem Barkeeper, der hat auch gesagt, das Konzept Kneipe wird sich verändern. Also, dass die Leute so dicht gedrängt da sich alle anschwitzen, das ist auch vorbei. Mhm. Es ist aber dann auch an uns, vielleicht ist es eine staatsbürgerliche Pflicht, in Zukunft häufiger in Kneipen oder Restaurants zu gehen und, ich sag mal, diese Nachholeffekte unseren lieben Gastronomen und Einzelhändlern dann auch quasi zu schenken.
Ja, ich habe ja wirklich die Hoffnung, dass wir nach der Krise oder wenn fast alle geimpft sind, dass wir dann wieder mehr in die Kreativität kommen, also mehr kreative und unternehmerische neue Ideen finden, also und vielleicht auch das Risiko mehr streuen.
Ja, auf jeden Fall. Insofern ist diese Pandemie auch so rein darwinistisch gesehen, Survival of the Creativist, also alle die, die sich was überlegt haben, wie sie da durchkommen, die ihren Laden neu dekorieren oder sowas, die werden eine Chance haben.
Das ist nicht nur Ladendekoration.
Nein, aber weißt du, oder irgendwelche To-Go-Modelle oder Home-Geschichten.
Ja, oder überhaupt auch dieses Online-Geschäft. Ne? Mhm. Das ist ja, das wurde ja auch eine Weile, oder Digitalisierung mehr auszubauen. Ne? Ich meine, wir sind doch alle jetzt sehr glücklich, dass wir so gut schon digitalisiert sind und es könnte in einigen, könnte auch noch viel, viel besser sein, also dass das überhaupt funktioniert. Oder Schule neu zu denken und zu sagen, okay, Kinder müssen jetzt nicht 9-to-5 in der Schule sein, sondern manchmal ist es auch schön, Homeschooling und Homeoffice
nach draußen
zu haben oder nach draußen zu gehen, Schule nach draußen zu verlegen. Also ich glaube, ich freue mich auf neue, weiterführende Ideen und ich glaube, da muss es auch hin, genauso wie ich mich auf einen Kulturwandel in der Politik freue.
Ich freue mich vor allen Dingen auf einen Kulturwandel, wenn es darum geht, Steuergesetzgebung neu zu interpretieren. Mhm. Google hat im ersten Quartal diesen Jahres seinen Gewinn von knapp 7 Milliarden auf fast 18 Milliarden im Quartal Gewinn. Wir reden nicht von Umsatz oder irgendwie sowas. Ja, und die haben das genauso wie die anderen, wie Apple, Facebook und so weiter, steueroptimiert irgendwo
in
angelegt.
Irland oder sonst wo, ja.
Völlig egal, sie zahlen auf jeden Fall deutlich weniger Steuern als der Gastronom, von dem wir reden, als die Psychologin, die Selbstständige wie du oder. Und ich wünsche mir, und Joe Biden geht da ja mit seinem globalen Mindeststeuersatz von 21% einen mutigen Weg, den Europa nie so hingekriegt hat, trotz Margrethe Vestager. Ja, nehmt diese Googles mit diesen riesengroßen Gewinnen.
Amazon, ja.
Ja, Amazon genauso, wie du sagst, ja. Auch das ist eine Aufgabe für die Zeit danach und zu sagen, ey, wo sind die Profiteure, wen füttern wir, wen erhalten wir und wer liefert seinen Share nicht ab? So, genau. Und als Google-Aktionär, Glückwunsch an alle, die richtig gekauft haben, ja, alles prima. Und trotzdem, da müssen Steuern gezahlt werden, ohne dass irgendjemand davon hungern muss. Mhm. Es trifft keinen.
Ja, es geht eben auch nicht nur um meine Selbstsorge, sondern es geht eben auch um die Fürsorge für andere. Und da bin ich dann auch noch ganz schnell in Indien und wie können wir da helfen, dass die Pandemie, die dort gerade so extrem wütet, wie können wir da helfen, dass es den Menschen da auch besser geht?
Also
ich glaube, wir müssen einfach weiterdenken, über unseren Tellerrand hinaus.
Erst wenn der letzte Mensch auf diesem Planeten geimpft ist, ist die Pandemie tatsächlich im Griff. So.
Gut, jetzt mag ich aber nicht mehr über Impfen reden. Wie geht's dir?
Jetzt nehme ich deinen Hinweis zur Selbstfürsorge wahr und steuere auf die Endgerade mit einer Frage. Kennst du das Pareto-Prinzip?
Nein.
relativ einfach erklärt mit 80-20. Das heißt, wenn du irgendein Projekt hast oder eine Aufgabe, dann erreichst du mit 20% deines Aufwands ungefähr 80% des Ergebnisses. Mhm. Und für die restlichen 20% brauchst du 80% Aufwand.
Ja.
So, das heißt aber, wenn du 80% der Deutschen zum Impfen bewegen willst, ist das relativ einfach, mhm, weil die das kapieren oder damit keine Probleme haben. Für die restlichen 20% brauchst, mhm, du 80% der gesamten Energie, um die auch noch umzudrehen. Mhm. Dieses Pareto-Prinzip wird zum Beispiel beim Softwareentwickeln oder auch überhaupt so bei Projektsteuerung manchmal angewendet,
ja,
auch als Mindset, um zu sagen, reichen uns 80%. Wenn du eine Mondrakete konstruierst, reichen 80% nicht.
Nee,
und dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit hier auf dem Mond ankommen. Da musst du 100% machen. Aber zum Beispiel bei so Sachen, ich sag mal, Hausaufgaben unseres Kindes. Mhm. Da sollten wir mit 80% zufrieden sein, die mit relativ wenig Aufwand,
ich hoffe, die Lehrer auch,
gemacht werden. Auch, ich glaube, die sind auch mit 80% zufrieden, mhm, als aus unserem Kind jetzt die letzten 20% rauszuprügeln, was für alle nur wahnsinnig viel Aufwand und Missvergnügen
bedeutet.
Fällt
mir ja wieder mein Lieblingssatz ein, nobody is perfect, und das ist doch auch so, wenn du 80, ja, Prozent sind doch schon ausreichend.
So, jetzt machen wir mal ein 80% Wochenende, Schatz. Wir wünschen euch ein ganz wunderbares 1. Mai Kombi Superwochenende.
Tanzt schön zu Hause in den 1. Mai mit,
genau,
Cocktails.
Was ist dein 1. Mai-Lied?
Ja. Oh, Arbeit, Gott, Leben, Liebe.
Ich habe keinen Mutmach-Podcast, der Berliner Morgenpost.
Da steht ein Pferd auf dem Flur.
Das ist aber Ballermann.
Sind wir nicht alle etwas Ballermann?
Ein Podcast von Funke.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Ich bin Miriam Dabotwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.